J'espère que oui. Enfin, j'espère que oui.
Ich glaube, ich wäre eine gute Mutter gewesen.
Eine gute Mutter. Die wäre Natascha gerne geworden, sagt sie. Doch eine Mutter kann Natascha auf natürlichem Weg nicht mehr werden, weil andere das für sie so entschieden haben. Denn Natascha wurde gegen ihren Willen sterilisiert. Und das, weil sie eine Behinderung hat. Wir erzählen heute bei 11KM Nataschas Geschichte. Zusammen mit der Journalistin und Filmemacherin Katrin Klemann. Für Arte hat Katrin mehrere Frauen begleitet, denen genau das passiert ist. Ist das überhaupt erlaubt hier bei uns in der EU oder nicht? Dieser Frage gehen wir mit Katrin nach und hören dabei auch von den betroffenen Frauen, was sich daran ändern sollte. Hallo Katrin!
Hallo David!
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 1. Juli. Und diese 11KM-Folge starten wir in Belgien. In einem Raum, der nur auf den ersten Blick ganz unscheinbar ist.
Es gibt auf der einen Seite eine Küchenzeile, auf der anderen Seite sind ein paar Bürotische, aber im Zentrum von diesem Raum ist ein großer Stuhlkreis. An dem Tisch in diesem großen Raum sitzen vier Frauen. Man merkt, dass alle sehr vertraut miteinander sind und sehr freundschaftlich miteinander umgehen. Sie umarmen sich zur Begrüßung und quatschen und lachen auch zusammen viel. Und man merkt eigentlich gar nicht, dass es gleich um sehr ernste Themen auch eigentlich geht. Drei von den vier Frauen haben eine geistige Behinderung und eine von den Frauen ist Natascha.
C'est bien d'exprimer son ressenti, quoi.
Die ist 39 Jahre alt, hat kurze Haare, trägt eine Brille und lächelt ganz viel, während die anderen so quatschen und miteinander. Ja, so kichern ist Natascha eher eine, die so aus der Ferne zuhört und so bei sich ist. Natascha hat eben eine Lernbehinderung und das ist in den Räumlichkeiten von einem Verein, der heißt Personne d'abord in Belgien. Und das ist eben ein Verein von und für Menschen mit Behinderung. Und die setzen sich für eine inklusive Gesellschaft ein und aber auch für Behindertenrechte.
Ja, das Zusammensein mit den anderen Mitgliedern hilft dir, deine Traurigkeit zu überwinden.
Danielle Tichon ist die Mitgründerin des Vereins und kennt die Frauen auch schon sehr lange.
Und diese Danielle hat das Treffen der betroffenen Frauen initiiert. Was haben die drei erlebt?
Natascha, Veronique und Gaëlle sind alle Opfer von Zwangssterilisation. Die sind alle gegen ihren Willen sterilisiert worden. Das ist alles schon einige Jahre her, aber sie treffen sich dort in diesem Raum auch jede Woche tatsächlich, um darüber zu sprechen und wie es ihnen damit geht.
Was mir wirklich wehtut, ist, dass ich es nicht mehr rückgängig machen kann.
Sterilisation ist ein Eingriff, bei dem meistens die Eileiter durchtrennt werden. In seltenen Fällen kann das aber auch bedeuten, dass die Gebärmutter tatsächlich entfernt wird. Man wird unfruchtbar gemacht. Also sehr lange waren sie alleine mit diesem Thema auch, weil das ein Tabuthema ist. Und in diesem Verein haben sie eben Raum gefunden, um darüber zu sprechen, um sich auszutauschen und auch zu merken, dass sie eben nicht alleine damit sind und ja, dass sie auch nicht schuld daran sind. Also alle diese Frauen wurden gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht.
Das war traumatisierend, ein Schock.
Um zu verstehen, wie das passieren konnte, schauen wir uns das bei Natascha mal ganz genau an. Was genau ist ihr passiert?
Natascha war damals 24 und ist mit ihrer Mutter zur Frauenärztin gefahren, weil sie eine Zyste am rechten Eierstock hatte und die entfernt werden sollte.
Meine Mutter spricht mit der Gynäkologin.
Und als sie dann da war, hat die Ärztin die ganze Zeit nur mit der Mutter gesprochen und Natascha saß nur nebendran.
Ich wusste, dass die Gynäkologin mich fragen würde, wie es mir geht, aber mehr nicht.
Und dann hat irgendwann im Laufe des Gesprächs Natascha gehört, wie ihre Mutter Sterilisation angesprochen hat und dass Natascha eben keine Kinder bekommen soll und nicht schwanger werden soll. So hat es Natascha gesagt.
Und dann hat Mama der Ärztin gesagt, dass ich keine Kinder bekommen soll.
Und Natascha war auch ziemlich nervös, hat sie mir erzählt. Und aufgeregt war sie, weil sie eben über diesen Eingriff nachgedacht hat und dass diese Zyste da ist und dass sie entfernt werden muss. Und dann hat aber ihre Mutter eben die ganze Zeit das Gespräch geführt mit der Ärztin. Und weil Natascha eben auch selbst keine Dokumente unterschreiben kann, war ihre Mutter sowieso immer dabei, auch bei den Arztbesuchen und Arztgesprächen. Und dann hat die Mutter die Ärztin auf eine Sterilisation angesprochen und gefragt, ob das bei Natascha möglich ist. Natascha hat das eben nur so gehört und dann hat die Ärztin tatsächlich gesagt, so nein, sie muss Natascha fragen. Das ist Natascha's Entscheidung. Und Natascha war aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht aufnahmefähig. Also sie hat mir auch gesagt, dass sie überfordert war in der Situation, dass sie nur über diese Zyste nachdenken konnte. Sie hat gar nicht verstanden, dass das ein irreversibler Eingriff ist und wusste nur, okay, ja, ich will keine Kinder haben, das ist eine Form der Verhütung, also stimme ich da mal zu und sag ja dazu. Und ihr war aber überhaupt nicht klar, was das ist, dass das ein irreversibler Eingriff ist und dass das eine OP bedeutet und so weiter. Und erst nach der OP, als sie dann die Narbe am Bauch gesehen hat, wurde ihr klar, was da eigentlich mit ihr gemacht wurde. Und das war dann auch ein totaler Schock.
Als ich die Narben am Bauchnabel gesehen habe, habe ich es verstanden. Es war traumatisierend, ein Schock.
Wir sind gerade in Belgien mit Natascha. Natascha ist kein Einzelfall. Wie kann das rechtlich überhaupt sein?
Das ist tatsächlich so, dass es da keine Gesetze gibt, die diese Sterilisation verbieten. In Belgien ist das jetzt inzwischen aber verboten, also seit 2013.
Wenn wir jetzt nochmal an Natascha denken, ihre OP war vor 2013 und da war es eben noch erlaubt in Belgien.
Genau, richtig.
Wie ist das in Deutschland?
In Deutschland sind Zwangssterilisationen seit 1992 verboten, aber bis 2023 war es noch möglich, dass ein Betreuungsgericht darüber entscheiden konnte bei nicht einwilligungsfähigen Personen. Also wenn jemand zum Beispiel nicht in der Lage ist, die Tragweite von ärztlichen Maßnahmen zu erkennen. Und seit 2023 ist es jetzt aber so, dass Personen explizit zustimmen müssen.
Und wer sich nicht daran hält, also Sterilisationen an Menschen mit Behinderung gegen deren Willen durchführt, der begeht zumindest hier in Deutschland eine Straftat. Wie sieht es aber in anderen Ländern aus, also auf europäischer Ebene beispielsweise?
Es gibt ja die Istanbul-Konvention, die das Ziel hat, Frauen vor allen Formen der Gewalt zu schützen. Und in Artikel 39b ist tatsächlich die Zwangssterilisation verboten. Also wörtlich steht da chirurgischer Eingriff mit dem Zweck oder der Folge der Fortpflanzungsunfähigkeit, wenn eine betroffene Frau nicht ihre vorherige und informierte Einwilligung gegeben hat oder eben das Verständnis über diesen Vorgang fehlt. Also eigentlich sollte das gar nicht möglich sein. Deutschland hat die Istanbul-Konvention unterzeichnet, Belgien auch und eigentlich fast alle EU-Staaten. Aber die Konvention ist ja kein Gesetz in dem Sinne, sondern die Länder, die die Istanbul-Konvention unterzeichnet haben und ratifiziert haben, sind nur angehalten, ihre Gesetze so anzupassen und so zu ändern, dass sie eben zur Konvention passen.
Gibt es denn trotzdem noch EU-Länder, in denen Sterilisation gegen den Willen der betroffenen Frauen weiterhin erlaubt sind?
In 12 EU-Ländern ist es noch möglich, das zu tun. Zum Beispiel in Portugal, in Dänemark, Finnland oder Kroatien. Und in Portugal, Tschechien und Ungarn ist es noch bei Minderjährigen erlaubt.
Das heißt ja aber nicht automatisch, dass die tatsächlich auch durchgeführt werden. Welche aktuellen Zahlen gibt es denn da?
Es gibt tatsächlich nur sehr wenige und veraltete Zahlen. Spanien ist tatsächlich eines der wenigen Länder, die Zahlen erfasst hat. Da hat eine Organisation 2016 mal von 140 Fällen von Zwangssterilisation gesprochen. Und der Generalrat der Justiz in Spanien hat von 1000 Frauen in den letzten 10 Jahren gesprochen. Also wenn man das jetzt mal auf Europa hochrechnet, dann sind das mehrere Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Frauen, die da betroffen sind.
Wer entscheidet denn über diese Zwangssterilisation überhaupt?
Einige Menschen mit Behinderungen können ihre Angelegenheiten eben nicht oder nur teilweise selbstständig regeln und brauchen Unterstützung. Natascha zum Beispiel darf auch keine Dokumente selbst unterschreiben und da kommt dann eben so eine rechtliche Betreuung zum Einsatz. Das sind manchmal auch die Geschwister oder andere Angehörige oder manchmal auch ganz andere Menschen, aber in den meisten Fällen sind das eben die Eltern, die diese Entscheidung treffen. In manchen Fällen ist das auch ein Gericht. Das ist von Land zu Land unterschiedlich, wie genau das dann geregelt ist. Aber den Anstoß dazu geben meistens dann eben letztendlich die Eltern. Die sind dazu verpflichtet, im Interesse der Person zu handeln, die sie vertreten. Aber in den meisten Fällen gehen ja auch diese Entscheider der Sterilisation davon aus, dass sie im Interesse der Frau handeln und dass sie das zu ihrem Besten tun, in Anführungszeichen.
Wieso werden Menschen mit Behinderungen denn in diesen Dutzend Ländern innerhalb der EU gegen ihren Willen sterilisiert? Was gibt es da für Gründe?
Oft erfolgt das prophylaktisch sozusagen, ohne dass überhaupt ein Schwangerschaftsrisiko besteht. Frauen mit Behinderung wird nicht zugetraut, dass sie sich um Kinder kümmern können. Ich meine, die Sterilisation bei Natascha und auch bei den anderen Frauen war in ihren 20ern und alle sind mit 20 vielleicht noch nicht so weit, wie sie mit 30 sind. Und der andere Grund, der häufig genannt wird, ist der Schutz vor ungewollten Schwangerschaften nach Vergewaltigung, weil Frauen mit Behinderung bis zu 3-mal häufiger Opfer von sexuellen Übergriffen werden als Frauen ohne Behinderung.
Das sagt eine Studie des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2012.
Aber eine Sterilisation ist dabei natürlich kein Schutz vor der Vergewaltigung, sondern macht das eher unsichtbar.
Absolut. Ich habe auch mal eine Zeit lang mit Menschen mit Behinderungen zusammengearbeitet. Und da hatte ich immer so den Eindruck, dass das rechtlich gar nicht so einfach ist zu sagen, ob sich jetzt jemand einmischt bei dieser Zwangssterilisation oder nicht. Also ob die Eltern sozusagen wirklich das wollen und ihren Kindern sagen, du musst das jetzt machen oder eben ja tatsächlich dann nur empfehlen. Wie hast du das wahrgenommen? Also das scheint ja auch ein sehr, sehr schmaler Grat zu sein.
Ja, es ist, glaube ich, auch ein schmaler Grat, warum es so schwierig ist, da festzustellen, wie frei und informiert diese Entscheidung eben stattgefunden hat oder nicht. Also bei meiner Recherche habe ich mit Opfern von Zwangssterilisationen gesprochen, die das auch klar so benannt haben, dass das gegen ihren Willen passiert ist. Aber ich habe auch mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, ja, sie wollten das dann selber, aber dann irgendwann auch gesagt haben, ja, eigentlich hätten sie jetzt doch gerne, würden sie gerne noch ein Kind bekommen, wo das dann eben ja nicht so klar war einfach.
Was hat das bei Natascha mit dem Verhältnis zu ihren Eltern gemacht?
Natascha war erstmal sehr sauer und wütend auf ihre Mutter.
Es gab einen Moment, in dem ich sehr wütend war.
Also als sie gemerkt hat, was da mit ihr passiert ist, stand sie total unter Schock und war verwirrt und hat nicht verstanden, warum ihr das jemand antun wollte oder sollte.
Ich war sehr traurig.
Natascha hat gesagt, dass dann mit der Zeit, mit den Jahren aus der Wut eine große Traurigkeit wurde darüber, dass sie niemals eigene Kinder haben wird, weil bei ihr dann schon irgendwann auch ein Kinderwunsch kam.
Und dann war da sehr viel Traurigkeit.
Damit müssen die Eltern ja am Ende dann auch rechnen. Also die Eltern nehmen das ja am Ende auch in Kauf, dieses zerstörte Verhältnis zum eigenen Kind. Warum machen die das dann trotzdem, jetzt unabhängig davon, dass sie ihr Kind schützen wollen?
Häufig wird tatsächlich den Eltern dazu geraten, dass sie ihre Kinder, ihre Töchter sterilisieren lassen sollen von Ärztinnen, Fachkräften oder auch Einrichtungen, die verlangen, dass Frauen sterilisieren müssen oder Verhütungsmittel nehmen müssen, weil da eben keine Schwangerschaften gewollt sind und die Einrichtungen nicht darauf ausgelegt sind, dass dann Kinder eben dort leben.
Und woher weißt du das? Also mit wem konntest du darüber im Laufe deiner Recherche sprechen?
Ich habe in Portugal mit einer Frau gesprochen, die in einer Einrichtung arbeitet und in Spanien auch mit einer Frau, die mit Einrichtungen zusammenarbeitet. Und von denen wurde mir das gesagt, dass viele Einrichtungen das eben verlangen und voraussetzen, dass die Frauen, die dort leben, nicht schwanger werden können. Und auch Danielle hat das auch erwähnt, dass das in Belgien der Fall war, bis zu dem Verbot.
Für mich ist das ein gesellschaftliches Problem, ein politisches Problem.
Das ist also die Mitbegründerin des Vereins in Belgien, der sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzt.
Für Danielle ist das ganz klar ein gesellschaftliches Problem.
Es braucht den politischen Willen zu sagen, ja, wir nehmen die Kinder von Menschen mit geistiger Behinderung an.
Dass es einfach normal werden muss, dass Menschen mit Behinderung eine Familie gründen. Dass da die Rahmenbedingungen einfach sich auch verändern müssen. Also sie sagt, dass es mehr Einrichtungen geben muss, wo Eltern mit Behinderung leben können. Es gibt in Deutschland tatsächlich das Konzept der begleiteten Elternschaft, das ganz individuell auf die Familien angepasst strukturiert sein kann. Also das reicht von Einkaufshilfen über Erziehungshilfen, dass sich die Mütter bei Fragen rund um Erziehung irgendwie an jemanden wenden können.
Brauchst du Unterstützung, Sunny? Weil wenn du Unterstützung brauchst, dann sag.
Nee, alles
okay.
Um dir das mal genauer anzusehen, warst du in Berlin unterwegs. Wen hast du da getroffen?
Genau, das ist Sunny und ihr Sohn Matteo.
Also ich spiele sehr viel mit ihm. Ich setze mich auch gerne mit ihm so ein bisschen auch auseinander, mit Büchern zum Beispiel.
Sunny ist 32 Jahre alt und Matteo ist 3,5 Jahre alt.
Es kommt immer auf ihn an. Auf mich stelle ich mich nicht so großartig ein.
Sunny sieht so ein bisschen punkig aus, hat kurze Haare und trägt so mehrere Ketten, hat eine rockige Jeans an. Ja, ist so eine sehr zierliche Person, aber die ist sehr laut auch. Also Sunny weiß, wie sie sich durchsetzen kann, glaube ich, und lacht sehr viel. Sunny hat auch eine Lernbehinderung, seit sie einen Autounfall hatte als Kleinkind und ist schwerhörig. Und zusammen mit Matteo lebt sie in einer betreuten Wohngemeinschaft in Berlin. Und da lebt sie zusammen mit anderen Eltern mit Behinderung und ihren Kindern.
Hier, guck mal, da kann man die Tür öffnen.
Kein
und dann kann man die wieder zumachen.
Und tagsüber sind da Betreuerinnen, das sind Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen. Und die sind eben da einfach als Ansprechpartnerinnen.
Kann man da drüber fahren dann? Zeig mal.
Den Tag über und nachts und am Wochenende gibt es eine Rufbereitschaft. Also da ist immer jemand da zum Ansprechen. Und ansonsten lebt sie da mit 3 anderen Familien. Und die unterstützen sich auch gegenseitig. In der WG geht es eben darum, dass sie so viel Unterstützung wie nötig und so wenig wie möglich bekommt.
Es gibt eigentlich fast immer irgendwelche Situationen oder Konflikte, wo ich gucken muss. Also ich gehe damit ganz gut um.
Also sie hat manchmal Probleme gehabt, sich auf Matteo nur einzustellen in dieser Trotzphase. Also wir alle, die Kinder haben, wissen das, glaube ich, dass so mit 2 ungefähr fängt das an, dass sie ihren eigenen Willen entwickeln und den durchsetzen wollen und dann auch öfter mal Wutanfälle bekommen. Und damit hatte Sunny anfangs schon Schwierigkeiten, sich darauf einzustellen, wie sie damit umgehen soll und hat sich dann eben dabei auch Hilfe und Tipps geben lassen, einfach von den Betreuerinnen.
Ich habe mir aber Gott sei Dank immer die Sicherheit von den Betreuern geben lassen, dass ich alles gut mache und keine Angst haben muss, dass irgendwas jetzt passiert zum Beispiel. Ne?
Aber es geht dann auch manchmal darum, dass sie dann einfach Zeit für sich ein bisschen hat und durchschnaufen kann mal.
Gibt es denn in Deutschland gesetzlichen Anspruch auf sowas?
Ja, tatsächlich schon. Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch darauf, auf begleitete Elternschaft, und das ist eben als Assistenzleistung im Sozialgesetzbuch verankert. Also dürfen Kinder nicht aufgrund der Behinderung von ihren Eltern getrennt werden. Eine der Betreuerinnen in der WG ist Susanne Tieks.
Jeder kann Mutter sein und soll auch Mutter sein.
Solange Liebe da ist und alles andere kann man lernen.
Weil jede Mutter hat Ressourcen, wie sie mit dem Kind leben kann, auch wenn nicht alleine, aber die Ressourcen, die sollten genutzt werden, um dann mit Unterstützung der Mutter das zu ermöglichen. Jeder Mutter.
Und ich finde, das wurde da in der Wohngemeinschaft auf jeden Fall auch sehr deutlich.
Ich habe für die Recherche für diese Folge 11KM auch im Internet nochmal ein paar Dokumente gefunden, wo wirklich viele Verbände dafür einstehen, dass Menschen mit Behinderung ihre Lebensentscheidung auch selber mitgestalten. Das klingt ja jetzt alles echt erstmal wahnsinnig gut. Würdest du also sagen, ist Deutschland ein Vorbild, was das angeht?
Ich würde sagen, ja, Deutschland ist auf jeden Fall ein Vorbild, was das angeht. Aber natürlich läuft hier auch nicht alles ganz perfekt und rund. Also es gibt nicht so wahnsinnig viele Einrichtungen für behinderte Eltern und ihre Kinder. Und viele trauen den Menschen einfach nicht zu, dass sie sich um Kinder kümmern können.
Also ich habe tatsächlich Leute gehabt, die waren nicht so begeistert.
Sunny ist auch auf jeden Fall auf Widerstände gestoßen. Also sie hat mir erzählt, dass schon während der Schwangerschaft Leute in ihrem Umfeld nicht einverstanden waren oder gesagt haben, sie schafft das eh nicht, die kann ja noch nicht mal alleine einkaufen gehen und ihr solche Sachen an den Kopf geklatscht haben. Also sie war da auch wirklich sehr getroffen.
Weil sie der Meinung sind, ich würde es körperlich wie psychisch nicht schaffen?
Ja.
Dass ich unfähig wäre, ein Kind großzuziehen.
Nach der Geburt war sie dann in einem Mutter-Kind-Heim und dann wurde ihr da das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen. Sie hat sich auch anwältlich Hilfe geholt, um Matteo zurückzubekommen.
Das war mir sehr wichtig, weil ich von der Meinung war, so, dass Aufgeben einfach mal keine Option ist.
Jetzt hatte Sunny Glück, konnte ein Kind bekommen, andere wiederum nicht. Was ist dein Fazit? Wo stehen wir hier heute? Und wie können wir auch als Gesellschaft handeln, damit Betroffene eine Perspektive haben?
Es ist auf jeden Fall so, dass sehr viel Wut und sehr viel Trauer da ist. Also, dass viele Frauen sich verraten fühlen. Viele Frauen tragen das noch lange mit sich rum. Also, ich meine, das ist ja auch einfach eine traumatische Erfahrung, wenn jemand anderes über den Körper von einem selbst entscheidet. Und das in den meisten Fällen dann eben auch enge, vertraute Personen waren, die da dieses Vertrauen gebrochen haben. Die große Frage ist eigentlich bei diesen Sterilisationen, wer darüber entscheidet, wer Kinder bekommen darf und wer nicht, ob es da einen Mutterführerschein geben sollte oder nicht. Und das eben einfach so ein bisschen willkürlich ist, ab wo da die Grenze verläuft, wer in der Lage ist, Kinder großzuziehen und wer nicht. Und dass da eben nicht so einfach festgelegt werden kann. Und als Gesellschaft, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man Stigmatisierungen abbaut. Also, dass man inklusiver denkt, dass es einfach normal wird, dass Frauen Menschen mit Behinderung Eltern werden können.
Was wünschen sich denn Betroffene, die eine Zwangssterilisation schon hinter sich haben? Also wie Natascha zum Beispiel, die wir ganz am Anfang gehört haben.
Natascha hat gesagt, sie hat mit ihrer Mutter Frieden geschlossen. Sie wollte und konnte auch nicht mehr dauerhaft irgendwie wütend auf sie sein. Sie geht ja damit auch jetzt bewusst an die Öffentlichkeit, weil sie gerne möchte, dass das Thema aus dem Tabu rauskommt.
Ich würde mir wünschen, dass Mädchen zukünftig sowas nicht erleben müssen. Dass man ihnen die Wahl lässt, ja zu sagen, ich will oder nein, ich will nicht.
Sie möchte, dass Frauen und Mädchen in Zukunft die Wahl haben, selbst zu entscheiden und setzt sich eben ganz klar dafür ein, dass niemand mehr gegen den Willen sterilisiert werden wird.
Katrin, vielen Dank für deine Recherchen. Vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Und danke, dass du zu Gast warst hier bei FKM.
Ja, vielen Dank auch.
Für ihre Arte Dokumentation hat Katrin Betroffene wie Natascha und Sunny begleitet. Verlinken wir euch selbstverständlich in den Shownotes. Autor der Folge ist Balthasar Hüms. Mitgearbeitet haben Nadja Mietzkat und Lisa Henschel. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Regina Stärke und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Ciao, wir hören uns. Und bis dahin habe ich noch unseren heutigen Podcast-Tipp für euch. Die neue Norm von Bayern 2. Darin sprechen die Hosts über Vielfalt, Inklusion und das Leben von Menschen mit Behinderung. Auch diesen Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes.